Diese Folge wird euch präsentiert von unserem Kooperationspartner Nomos Verlag. Willkommen zu einer neuen Folge Kurz erklärt. Wir sind Basti und
Theresa. Jeden Montag erklären wir euch materielles Zivilrecht. Wir beginnen mit BGBAT und arbeiten uns systematisch bis zum Bereicherungsrecht vor. Es kommt uns hier darauf an, dass nicht nur Jurastudierende, sondern auch Referendare und Referendarinnen was mitnehmen.
Genau, wir starten wieder mit Hausmitteilungen. Und zwar bekommen wir ja immer relativ regelmäßig neue Zuhörerinnen und Zuhörer. Und denen wollen wir auch nochmal mitteilen. Es gibt die Möglichkeit, uns zu bewerten. Insbesondere auf Spotify ist das besonders wichtig, damit man gesehen wird, damit man irgendwo eingerankt wird und so können wir dann noch mehr Leuten irgendwie was beibringen, irgendwie helfen. Deswegen würden wir uns freuen, wenn ihr uns eine Sternebewertung gebt. Das ist ja eigentlich relativ leicht möglich, einfach über den Sterne-Button auf unserer Podcast-Seite über Spotify und bei anderen Podcast-Plattformen geht das natürlich auch.
Und gerne was schreiben auf jeden
genau,
Fall.
Genau, auch gerne was schreiben, einfach dann kriegen wir so ein bisschen Feedback, können damit arbeiten und freut uns natürlich auch immer zu lesen. Ansonsten noch die Möglichkeit, unsere Folgen in einer Playlist zu hören. Ne? Normalerweise, wenn man bei uns im Podcast ist, da sind alle Folgen gemischt drin und es kam immer vermehrt die Anfrage, ob wir die nicht irgendwie sortieren können. Und das geht natürlich nur mit Playlists und diese Playlists könnt ihr, also jetzt über Spotify, einsehen, indem ihr bei unserem Podcast auf ähnliche Inhalte klickt und dort ist dann oben eingereiht empfohlene Inhalte und da sind dann zwei Playlists drin, also einmal für Strafrecht und einmal für öffentliches Recht. Leider kann man da nur zwei Playlists anheften, deswegen, wenn ihr die Zivilrechts-Playlist haben wollt, könnt ihr es einfach in der Suche eingeben und dann findet ihr es auch. Ja, ansonsten in der letzten Folge haben wir uns verschiedene auch Unterfälle angeguckt vom Inhaltsirrtum und heute schauen wir uns wohl, finde ich, den einerseits, also ich hatte den immer sehr schwer in Erinnerung, den Irrtum. Und der ist natürlich auch super examensrelevant und klausurrelevant. Und deswegen haben wir auch einen Fall mit dabei, aber erstmal so viel. Heute geht es um den Kalkulationsirrtum.
Richtig. Und letzte Folge hatten wir uns ja den Motivirrtum angeschaut. Den Irrtum über den Beweggrund des Erklärenden. Warum, wieso, weshalb er diesen Vertrag abgeschlossen hat, er eine Erklärung abgegeben hat. Und da hatten wir gesagt, der ist grundsätzlich unbeachtlich. Ausnahmsweise könnte er beachtlich sein, gegebenenfalls bei einem offenen Kalkulationsirrtum.
Den machen wir jetzt heute.
Das schauen wir uns doch mal an. Kalkulationsirrtum oder auch Berechnungsirrtum genannt. Ihr nehmt auf jeden Fall mit Kalkulation, Berechnung. Ja, es hat tatsächlich was mit Rechnen zu tun und alle Juristen schreien und rennen davon. Aber in der Klausur, nein, ihr müsst nichts rechnen, es steht alles im Sachverhalt. Beim Kalkulationsirrtum liegt der Willenserklärung eine fehlerhafte Berechnung zugrunde, zum Beispiel des Kaufpreises. Der Inhalt der Erklärung beruht auf einer unrichtigen Rechenoperation. Und dem Erklärenden ist somit ein Irrtum bei der Willensbildung schon im Vorfeld der Erklärungshandlung unterlaufen, was grundsätzlich unbeachtlich ist. Also grundsätzlich stellt das einen unbeachtlichen Motivirrtum dar. Und jetzt müsst ihr differenzieren. Ihr müsst hiernach differenzieren, ob der Irrende dem Erklärungsempfänger die Berechnungsgrundlage offengelegt hat, sodass er die Berechnung mit- und nachvollziehen konnte, offener oder auch externer Kalkulationsirrtum genannt, oder ob er die Berechnungsgrundlage nicht offengelegt hat, verdeckter oder auch interner Kalkulationsirrtum genannt. Also bei einem offenen Kalkulationsirrtum hat der Erklärende dem Erklärungsempfänger die Berechnungsgrundlage offengelegt. Bei dem Verdeckten hat er diese Berechnungsgrundlage nicht offengelegt. Dem Geschäftsgegner, dem Erklärungsempfänger, dem wurden lediglich die Ergebnisse der Berechnung mitgeteilt, ohne dass man ihm jetzt diesen vorangehenden Rechenweg irgendwie offenbart hat, offengelegt hat, das auf irgendeinem Papier ihm vorgerechnet hat, dann irrt er sich nämlich nur über tatsächliche Umstände, nämlich, dass diese Berechnung richtig ist. und unterliegt dann einem unbeachtlichen Motivirrtum. Also, bei einem verdeckten Kalkulationsirrtum ist dieser Berechnungsfehler ein unbeachtlicher Motivirrtum und er geht einseitig zu Lasten des Erklärenden. Aber das wäre ja zu einfach in der Klausur. In der Klausur kommt natürlich der externe Kalkulationsirrtum, bei dem diese Berechnungsgrundlage dem Erklärungsempfänger offengelegt wurde. Und diese Behandlung ist umstritten. Das Reichsgericht hat in einem Fall einen Inhaltsirrtum angenommen und ein Anfechtungsrecht bejaht. Und zwar bei reinen Rechenfehlern oder auch bei Zugrundelegung von unrichtigen Devisen oder Börsenkursen. Ja, Reichsgericht, ihr seht, das ist schon lange her. Die Meinung wird abgelehnt durch die mittlerweile herrschende Lehre und auch durch den BGH. Was sagt denn der BGH dazu? Wird die Kalkulation zum Beispiel in Form einer aufgeführten Addition oder unter Bezugnahme auf Wechsel- oder Börsenkurse offengelegt und zusammen mit dem Ergebnis der Berechnung zum Erklärungsinhalt gemacht, liegen bereits objektiv zwei, einander widersprechende, Erklärungsteile vor, die aber jeder für sich von einem entsprechenden Erklärungswillen gedeckt ist. Also in diesem Fall fehlt es gerade am charakteristischen Auseinanderfallen von Wille und Erklärung, sodass man hier den Fall über andere dogmatische Kategorien lösen muss. Also nach heute herrschender Meinung und BGH stellt das ebenfalls einen unbeachtlichen Motivirrtum dar. So, aber was machen wir jetzt damit? Auf zwei Ebenen könnte man es lösen, nämlich einmal, ich teaser es mal an, über die Auslegung. Ihr habt gelernt, Auslegung vor Anfechtung und auch über den Wegfall der Geschäftsgrundlage nach § 313. Und weil das Ganze nicht so easy ist, habe ich jetzt hier einen Fall mitgebracht, der zeigt diese Abgrenzungsschwierigkeiten auf und wie man in der Klausur mit dem Problem umgeht, den berühmten Rubelfall des Reichsgerichts, RGZ 105 406. Sebastian, darf euch mal den Sachverhalt bitte vorlesen? Mhm.
K. hielt sich 1920 in Moskau auf. Dort streckte er dem Kriegsgefangenen B. 30.000 Rubel vor, die dieser zur Heimreise benötigte. K. und B. vereinbarten, dass B. nach seiner Heimkehr K. das Geld in deutscher Währung zurückzahlen sollte. Beide gingen davon aus, dass der Gegenwert eines Rubels 25 Pfennig waren. Sie vereinbarten deshalb eine Rückzahlung des B. von 7.500 Reichsmark. In Wahrheit war der Rubel aber nur ein Pfennig wert. Nach der Rückkehr des B. verlangt K. 7.500 Reichsmark. B. ficht den Vertrag an mit der Begründung, er habe sich über den wahren Wert des Rubels getäuscht. Wie ist die Rechtslage?
So, und in der Klausur müsst ihr jetzt natürlich prüfen, hat K. gegen B. einen Zahlungsanspruch in Höhe von 7.500 Reichsmark. Der Anspruch müsste natürlich zunächst entstanden sein, dann müssten die beiden einen Darlehensvertrag gemäß § 488 abgeschlossen haben, sodass nach Absatz 1 Satz 2 hier ein Anspruch auf Zahlung besteht. Wir haben hier zwei korrespondierende Willenserklärungen, nämlich Angebot und Annahme, aber die müssten auch inhaltlich übereinstimmen. Die äußeren Erklärungstatbestände der Willenserklärung müssten sich auch insoweit decken. Und ob dies der Fall ist, ist vorrangig durch Auslegung zu ermitteln. Vorrang der Auslegung, das ist die erste Lösungsmöglichkeit des Falls. Ich habe das ganz oft gesagt, Vorrang der Auslegung vor der Anfechtung. Auslegung nach § 133 und 157 BGB. Ist nämlich jetzt die Frage, ob man die Parteien an ihrer ausdrücklichen Erklärung 7.500 Reichsmark festhalten kann, also auf eine bestimmte Darlehenssumme, oder ob die Erklärung so auszulegen ist, nach den Paragraphen 133 und 157, dass der wahre Umrechnungskurs vereinbart ist, also der wahre Wert des Rubels. Also beide sich auf eine bestimmbare Darlehenssumme geeinigt haben. Die Willenserklärungen weichen hier inhaltlich ab. Ja, die beiden Parteien gingen ja bei Vertragsschluss davon aus, dass der Umrechnungskurs 25 Pfennig beträgt. Der wirkliche Wechselkurs war aber 1 Pfennig. Jetzt hat das Reichsgericht gesagt, ich habe es euch schon ein bisschen angekündigt, ja, es ist ein Darlehensvertrag zustande gekommen zu einer bestimmten Darlehenssumme von 7.500 Reichsmark, weshalb die Möglichkeit der Anfechtung besteht. Die herrschende Lehre bzw. der BGH löst das anders. Und ihr wisst jetzt auch schon eine Möglichkeit aus den Folgen der Willenserklärung. Denn wann ist der wahre Wille mal beachtlich? Na, hier bei einer falsa Demonstratio non nocet, Falschbezeichnung schadet nicht. Hier ist eine falsa Demonstratio non nocet bezüglich des Umtauschkurses von 25 Pfennig anzunehmen. Denn beide wollen ja übereinstimmend das Gleiche. Und dann wird ein wirksamer Vertrag, hier ein Darlehensvertrag, über das übereinstimmend Gewollte geschlossen. Diese Angabe der 7.500 Reichsmark ist eine unbeabsichtigte Falschbezeichnung des von den Parteien übereinstimmend Gewollten. Dann müsste der Wechselkurs, also die Berechnungsgrundlage, zum Gegenstand des Geschäftswillens beider Parteien geworden sein. Beide Parteien gehen vom wahren Umtauschkurs aus und der Wille ist entscheidend. Dann ist der Vertrag nur bezüglich umgerechnet dann 300 Reichsmark zustande gekommen. Die haben sich über die Berechnungsart geeinigt und das ist für die Willensbildung maßgeblich. Beide Parteien gingen davon aus, dass die Darlehenssumme zu dem zurzeit geltenden Umrechnungskurs zurückgezahlt werden sollte. Die irren sich halt einfach nur und denken, zum Zeitpunkt der Erklärung besteht hier ein Kurs von 25 Pfennig pro Rubel. Allerdings war ja der Kurswert 1 Pfennig pro Rubel. Weshalb man hier davon ausgehen kann, dass das als Berechnungsgrundlage vereinbart worden ist. Jetzt muss man in der Klausur, Sebastian, was macht man immer, wenn man so einen Meinungsstreit hat?
Ja, erstmal beide Meinungen darstellen und dann überlegen, also gucken, was die Ergebnisse der Meinung sind. Und wenn die Ergebnisse divergieren, dann muss man einen Streitentscheid machen, ansonsten nicht.
Perfekt. Und das haben wir hier. Ihr habt beide Meinungen dargestellt, die vom Reichsgericht, die sagt, es ist hier ein Darlehensvertrag zustande gekommen. Darlehenssumme 7.500 Euro Reichsmark. Aber man kann anfechten. Andere Meinung, herrschende Lehre, BGH, Auslegung, falsa Demonstratio. Hier wäre der Vertrag nur bezüglich 300 Reichsmark zustande gekommen. Und jetzt müssen wir natürlich einen Streitentscheid führen. Das macht ihr in der Klausur genauso. Was spricht für den BGH? Na, der Vorrang der Auslegung. Die Auslegung ist vorrangig vor der Anfechtung. Und beide Parteien gingen ja fälschlicherweise von einem höheren Wechselkurs aus. Die wollten ja aber in Wirklichkeit, dass das Darlehen nach dem wahren objektiven Wechselkurs zurückgezahlt wird.
Werbung. Auch heute haben wir wieder eine Empfehlung für euch. Und zwar eine Empfehlung, die wir immer zu Beginn von dem nächsten Semester eigentlich immer ankündigen. Denn der Nomos Verlag hat diese Dreier-Gesetzesbände. Das ist, könnt ihr auf der Nomos-Seite oder bei uns in den Shownotes ist die Verlinkung drin sehen. Das ist, sind drei Gesetzesbände, Schwarz, Rot, Gold. Also einmal Rot für Strafrecht, Schwarz für Zivilrecht und Gelb, Gold halt, für öffentliches Recht. Und da sind praktisch alle Gesetze drin, die ihr in eurem gesamten Studium braucht. Das heißt, ihr braucht nicht mehr Gesetze, ihr braucht keine lose Blattsammlung, sondern ihr könnt euch einfach diese Gesetzesbände, die auch wirklich nicht teuer sind, die sich jeder leisten kann, kaufen. Und dann seid ihr gut dabei, habt die immer in den Vorlesungen oder in den AGs dabei, die auch nicht sperrig sind, die passen in jede Tasche. Ich denke, das ist auf jeden Fall eine sehr gute Sache und erleichtert das Leben mit den Gesetzen auf jeden Fall. Man muss eben auch nicht nachsortieren, wie bei den lose Blattsammlungen. Werbung Ende.
Was kann man dagegen ins Feld führen? Der Darlehensgeber, der stünde jetzt schlechter. Der streckt 30.000 Rubel vor und im Zeitpunkt des Abschlusses des Darlehensvertrags wurde eben allein auf die Summe von 7.500 Reichsmark abgestellt. Und dass beide Parteien zum Zeitpunkt des Abschlusses des Darlehensvertrags auch die Berechnungsgrundlage, also auch diesen Wechselkurs zum Gegenstand des Vertrags machen wollten, dazu besteht keine Veranlassung. Also ihr stellt beide Ansichten dar, ihr kennt jetzt beide Ansichten, beide sind gut vertretbar, aber in der Klausur, wir wollen ja zeigen, was wir können. Und deshalb gehen wir da jetzt einfach mal einen Schritt weiter. Ich möchte euch auch zeigen, wie hat das denn das Reichsgericht gelöst? Das Reichsgericht geht ja über die Ebene der Anfechtung. Hier könnte der Anspruch untergegangen sein durch eine Anfechtung extunkt gemäß § 142 Absatz 1. Dann müsste auch ein Anfechtungsgrund vorliegen. Und in Betracht kommt hier ein Inhaltsirrtum nach § 119 Absatz 1 Alternative 1. Ein Irrtum über die rechtliche Bedeutung und Tragweite der Erklärung. Sebastian, dein Part, was ist der Merksatz? Den schreiben wir immer hin.
Der Erklärende weiß, was er sagt, er weiß aber nicht, was er damit sagt.
Yes, perfekt. Und das schreibt ihr auch immer in der Klausur hin. Das vergesst ihr jetzt auch niemals, so oft, wie wir es jetzt schon angesprochen haben. Sebastian hat es auch im Schlaf drauf. Ich glaube, der wacht dann einfach auf und sagt den Spruch. Also hier irren sich die Parteien über den wahren Wechselkurs des Rubels im Vorfeld der Abgabe der Willenserklärung. Und wie ist jetzt ein solcher Irrtum zu bewerten? Das ist ein offener Kalkulationsirrtum, ein offener, da der Rechenfehler nicht einseitig einer Partei unterlaufen ist, sondern auf einer Berechnungsgrundlage beruht, die beiden Parteien bekannt war. Beide gingen davon aus, dass der Gegenwert eines Rubels 25 Pfennig war. Und wie gehen wir jetzt mit einem solchen offenen Kalkulationsirrtum um? Fraglich ist, ob ein solcher beachtlich ist und somit zur Anfechtung berechtigt. Das Reichsgericht hat hier angenommen, dass ein solcher offener Kalkulationsirrtum ein erweiterter Inhaltsirrtum darstellt. Hierfür spricht, dass die Fehlkalkulation ein Teil der Erklärung selbst geworden ist. Diese wurde auch nach außen verlautbart. Die haben ja drüber gesprochen, die zwei. Nach heute herrschender Lehre und BGH stellt allerdings ein offener Kalkulationsirrtum nur einen unbeachtlichen Motivirrtum dar. Hierfür spricht, dass die Kalkulation Sache des Darlehensnehmers ist und das Risiko der Fehlkalkulation in seine Sphäre fällt. Es ist ein Fehler bei der Willensbildung, also im Vorfeld. Und bei Irrtümern, die zur Anfechtung berechtigen, ist ja nur ein Irrtum bei der Willensäußerung geschützt. Die Kalkulation, der Kalkulationsirrtum entsteht bei der Willensbildung im Vorfeld der Abgabe und nicht erst bei der Willensäußerung. Der Irrtum muss aber bei Abgabe der Willenserklärung vorliegen. Weshalb hier, wenn man jetzt der herrschenden Lehre folgt, kein Anfechtungsrecht besteht. Man kann den ganzen Fall, ich habe es ja gesagt, aber noch auf eine andere Weise lösen. Es gibt noch einen dritten Lösungsweg. Und euer Korrektor freut sich auch riesig, wenn ihr nämlich im Hilfsgutachten zum Beispiel, wenn ihr schon vorher ausgeschieden seid, noch die Störung der Geschäftsgrundlage nach § 313 Absatz 1 anspricht. Und dazu nur ganz kurz, weil wir machen dazu noch eine extra Folge. Hier könnte der Anspruch im Wege der Vertragsanpassung wegen Störung der Geschäftsgrundlage untergegangen sein. Dann müssten drei Voraussetzungen vorliegen. Das tatsächliche Element, das hypothetische Element und das normative Element. Und beim tatsächlichen Element, ganz kurz, sind ja beide davon ausgegangen, dass der Wechselkurs 25 Pfennig pro Rubel beträgt. Hypothetisches Element, die Darlehensnehmer, also zumindest er, der Darlehensnehmer hätte den Darlehensvertrag bei Kenntnis nicht zu einer Darlehenssumme in Höhe von 7.500 Euro Reichsmark abgeschlossen. Und jetzt schaut man noch beim normativen Element die Einteilung der Risikosphären an. Und hier ist zu sagen, dass die Kalkulation Sache des Darlehensnehmers ist. Diese Fehlkalkulation, das Risiko der Fehlkalkulation in seine Sphäre fällt. Also anhand dieses Falls seht ihr schon mal, in Jura ist viel vertretbar. Euch bricht da nicht das Genick. Ihr habt es mittlerweile ganz gut auf dem Schirm. Ihr wisst jetzt Vorrang der Auslegung. Mit Auslegung kann man schon sehr viel im ersten Schritt erreichen. Das prüft ihr in einem solchen Fall. Ihr wisst jetzt offener Kalkulationsirrtum. Hier müsst ihr argumentieren. Einmal beachtlich oder unbeachtlich. Ihr kennt die Rechtsprechung vom Reichsgericht. Ihr kennt den Rubeljubelfall und kommt damit auf jeden Fall sehr, sehr gut durch die Klausuren. Und was ich zum Beispiel noch gelesen habe, was ich euch mit an die Hand geben möchte, ist ein weiteres Beispiel eines Kalkulationsirrtums. Und ich finde, das ist immer ganz eingängig. Sebastian, ich glaube, du warst in letzter Zeit auf Autosuche, ne?
Mhm.
Gebrauchtwagen wolltest du holen. Wo hast du da geguckt überall?
Erstmal auf so verschiedenen Internetportalen.
Mhm.
Genau.
Warst du beim Gebrauchtwagenhändler oder hast du nach neuen geguckt?
Nee, Gebrauchtwagen.
Ein Gebrauchtwagen. Und den Fall nehmen wir jetzt, den Gebrauchtwagenkauf. Das kommt nämlich auch in eurer Klausur oder kann kommen, habe ich schon gesehen, wenn der Käufer und der Verkäufer sich auf einen Kaufpreis nach der Schwacke-Liste einigen. Was ist denn die Schwacke-Liste?
Ja, das ist eine Liste, die gibt praktisch den Restwert des Gebrauchtwagen an. Das wird da bestimmt anhand von dem Fahrzeugtyp, gefahrenen Kilometer und so weiter.
Okay, also Baujahr, Hersteller.
Genau, sowas.
Und dann objektiv, was das Ganze noch wert ist. Genau, und sowas kann euch in der Klausur begegnen. Also Käufer und Verkäufer einigen sich auf einen Kaufpreis nach Schwacke-Liste. Der eine guckt dann auf der Liste, verrutscht dann aber leider mit dem Finger und auf einmal sagt, okay, Schwacke-Liste, da steht 5000 Euro Kaufpreis. In Wahrheit, weil er eben mit seinem Finger auf der Liste verrutscht ist, nach aktueller Liste, ist das aber 1000 Euro günstiger. Dann seid ihr nämlich genau in einem solchen Fall eines offenen Kalkulationsirrtums in der Klausur und müsst dann genauso, wie gerade eben besprochen, das Ganze diskutieren. Und es ist auch gar nicht so schwierig, oder Sebastian?
Nee, Kalkulationsirrtum habe ich jetzt auch begriffen. Ist die Frage, wie lange ich es mir behalte.
Du kannst ja die Folge ganz oft auf Wiederholung hören.
Ja.
Abends im Bett.
Ja, ja. Da habe ich nichts Besseres zu tun.
Gut,
also
dann haben wir das mal abgeschlossen und wir freuen uns auf euch für die nächste Folge. Bis dahin.
Tschüss.
Tschüss.